Jesus sagt, der Vater sucht Anbeter. Er sagt nicht Arbeiter, sondern Anbeter. Die besten Arbeiter im Reich Gottes sind Anbeter, weil sie nah am Herzen Gottes sind und weil der Heilige Geist viel weniger Hindernisse und Begrenzungen hat und weil sie geleitet sind vom Geist und unter Führung des Geistes können sie in wesentlich kürzerer Zeit viel, viel mehr tun als alle anderen, die in ihrer eigenen Kraft und in ihrem Verstand arbeiten. Und Gemeinde wird gebaut im Geist. Und wir brauchen die Kräfte des Geistes. Wir dürfen uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Wir dürfen uns nicht auf das verlassen, was wir selber so mit unseren Händen so schaffen und organisieren können. Organisation ist wichtig. Aber noch wichtiger ist der freie, ungehinderte Fluss des Heiligen Geistes in unserem eigenen Leben und in der Gemeinde. Und die Anbeter sind die, die sensibel werden für das Wehen des Geistes, für die Dinge, die auf seinem Herzen sind, sodass wir wirklich folgen können und nicht irgendwie an unseren eigenen Ideen irgendwie so, weil wir die so schön finden und weil wir so viel Mühe dabei hatten, die uns auszudenken, daran festhalten, dass wir fließen mit dem Geist. Oh, gebe Gott, dass wir erkennen, wie abhängig wir sind beim Thema Christsein, Leben oder Gemeinde bauen, wie abhängig wir sind vom Heiligen Geist. Gebe Gott, dass wir das erkennen. Je tiefer wir unsere Abhängigkeit erkennen, umso größer wird auch unsere Sehnsucht sein nach ihm. Markus hat es ja schon angekündigt. Ich habe auf dem Herzen das Thema, das ich gestern Morgen begonnen habe, einfach noch zu vertiefen und vor allen Dingen noch ein bisschen konkreter und praktischer zu werden, dass wir einfach eine Vorstellung haben, wie gehen wir, konkrete Schritte, was können wir tun, um diese Liebesbeziehung zum Herrn zu vertiefen. Wir haben gehört, das ist das Allerwichtigste, das ist das Erste und das Größte, Gott zu lieben. Und ich glaube, das ist für Schweizer und vielleicht noch mehr, weiß ich nicht, aber auch für Deutsche eine schwere Botschaft, weil wir so stark sind und so viel leisten können. Und Gott sucht nicht zuerst unsere Werke, Gott sucht unsere Hingabe. Und die Werke kommen aus der Hingabe. Und es sind dann die Werke Gottes, die er zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Es sind nicht unsere eigenen Werke. Und die Gemeinde oder im Allgemeinen der Gemeinde mangelt es so sehr an den Merkmalen, dass der Himmel wirklich involviert ist, dass der Himmel wirklich dabei ist. Und so vieles, was wir tun, können auch die Mormonen machen, die ganz sicher nicht den Heiligen Geist haben oder irgendeine politische Partei. Aber wir sind privilegiert. Wir dürfen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und das muss uns kostbar werden. Und Anbetung ist ein wunderbarer Weg, um einfach sensibel zu werden für Gott, für seine Atmosphäre, für das, was auf seinem Herzen ist. Und Jesus sagt, der Vater sucht solche, er sucht sie. Wenn du da genau hinhörst auf den Heiligen Geist, dann ist da etwas in dir, weil der Geist Gottes ist in dir und du hast einen neuen Geist und etwas in dir sagt, ich soll und ich will so einer sein, der auf diesen Ruf hört. Der Vater sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. Das ist nicht eine äußere Form. Da geht es nicht um irgendwelche äußerlichen Dinge und Musikstile oder so etwas. Anbetung ist eine Sache des Herzens. Und Anbetung bedeutet, das Herz zu geben. So, wir haben gelesen, Offenbarung Kapitel 2, Jesus sagt, das hält er der Gemeinde vor, dass sie die erste Liebe verlassen hat. Und dann soll sie denken, wovon sie gefallen ist und sie soll umkehren, sie soll Buße tun. Buße tun heißt, ich verlasse die falschen Wege, ich drehe mich um und ich gehe neue Wege. Buße tun ist nicht ein Gefühl, Buße tun ist nicht, oh schade, ich bin erwischt worden. Buße tun ist eine neue Gesinnung, eine neue Haltung an den Tag legen und einen neuen Weg gehen, tatsächlich praktisch gehen. Und Jesus sagt dieses erstaunliche Wort, dass wir die ersten Werke tun sollen, um zurückzukommen in die erste Liebe. Das ist für uns westliche Menschen von Hollywood verseucht ein Rätsel, was denn Werke mit Liebe zu tun hat. Weil wir so gefühlsorientiert sind, aber das Wort Gottes ist da wesentlich klarer. Und es ist die Umkehrung von dem, was in der Welt geschieht. Jesus prophezeit und wir sind Zeuge dessen, dass es tatsächlich eine wahre Prophetie ist, Matthäus 24. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und die Liebe wird, sage ich mal, deswegen bei vielen erkalten. Gesetzlosigkeit sind Werke im Widerspruch zum Willen, zum Plan, zu den Normen, zu den Absichten Gottes. Und als Folge davon stirbt die Liebe. So, die Liebe wird umgebracht durch verkehrte Werke und sie wird wieder belebt durch die richtigen Werke. Zurück zu den ersten Werken. Das ist der Weg, wie der Heilige Geist Raum bekommt. Bitte versteht das nicht so, wir tun Werke und damit verdienen wir uns irgendwas. Und Gott sagt, ja, 98, 99, noch ein Werk und dann segne ich dich. Es ist nicht so. Aber Werke bringen uns an den Platz, wo Gott uns segnen kann. Es ist nicht, wir verdienen etwas, aber durch Werke nach dem Plan Gottes demütigen wir uns. Wir bringen uns an einen Platz, wo Gott uns Gnade geben kann. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Und die Werke, die wir tun sollen, sind Werke, durch die wir uns demütigen. Wenn du von deiner kostbaren Zeit deine beste Zeit am Morgen nimmst, und verwendest sie damit, alleine mit deiner Bibel in deinem Zimmer zu sitzen und da, weiß ich nicht, Viertelstunde, halbe Stunde oder Stunde zu sitzen und wieder mal ist es einer von dieser Morgenen, wo gar nichts passiert. Das ist eine Demütigung für deinen Verstand. Dein Verstand sagt, Mensch, du bist so brillant, du hast solche Fähigkeiten. Was könntest du in einer Stunde alles organisieren? Was könntest du in einer Stunde alles auf die Beine stellen? Du bist doch für Besseres berufen, als einfach da zu sitzen, die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten und wieder mal passiert überhaupt nichts. So auf Gott zu warten und statt uns selber irgendetwas auszudenken, auf ihn zu sehen und uns zu füllen mit göttlichen Worten, die wir ihm zurückbringen als Dank und als Lob und als Anbetung, ist eine Demütigung für unseren Verstand. Und der Verstand in der westlichen Welt muss so sehr gedemütigt werden. Das ist das Hauptproblem, warum wir so wenig im Übernatürlichen fließen, warum so wenig Zeichen und Wunder geschehen, weil wir auf der Verstandesebene so viel einfach festhalten und uns auf dieser Ebene bewegen. Und die Lösung aus diesem Gefängnis, das wir uns selbst gemacht haben, ist die Nähe Gottes, dass wir die Nähe Gottes suchen. Wir alle, jeder Einzelne ist aufgerufen und wird gezogen vom Heiligen Geist, tiefer hineinzugehen in diese Liebesbeziehung mit Gott. Das ist der Motor für eine lebendige, wachsende Gemeinde. Die Liebesbeziehung zu Gott, das ist der Motor. Nicht Wachstumsmodelle und Programme und Strategien und Organisationsfähigkeiten, sondern die Liebe, die der Heilige Geist, weil wir uns ihm öffnen, weil wir warten, weil wir Opfer bringen, die der Heilige Geist in unserem Herzen freisetzen kann. Das ist die Kraft, das ist die Energie, das ist die Schubkraft, mit der die Gemeinde vorwärts kommt. Amen. Und darum ist es so ein wichtiges Anliegen für Gott, dass wir dort einfach wirklich lernen, Anbeter zu werden, dass wir lernen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, dass wir lernen, einfach von ihm fasziniert zu werden, dass wir lernen, ihn zu genießen, in ihm unsere Erfüllung zu haben. Die einzige wirkliche Erlösung von der Lust der Sünde ist die wahre Originallust in Gott zu haben. Das ist die einzige wirkliche, freimachende und bleibende Erlösung von dem Sog, dem Zugkraft, der Zugkraft, der Verführungskraft der Sünde. Sünde ist ein Problem von Lust. Sünde ist deswegen interessant, weil sie, wenn auch in geringen Dosen, aber doch immerhin Lust verschafft. Es verschafft eine Lust von Überlegenheit, über andere schlecht zu reden. Deswegen liebt unser Fleisch das, weil das Lust verschafft. Und jede andere Sünde auch verschafft Lust. Und die Lösung, der Ausweg aus diesem Sog ist, die echte Originallust zu finden und zu behalten, für die wir gemacht sind. Was der Teufel anbietet durch die Welt und durch die Sünden des Fleisches, ist das Imitat. Und das Problem ist nicht, dass wir gieren nach Lust, das Problem ist, dass wir dieses Verlangen an der falschen Stelle befriedigen. Das ist das Problem. Und die Gemeinschaft mit Gott, wie das Wort Gottes sie beschreibt, ist eine äußerst lustvolle, befriedigende, erfüllende, schöne Erfahrung, von der Gott möchte, dass wir sie haben und dass wir darin zunehmen. Ich werde das ein bisschen weiter erklären dann. Das Wort Gottes ist voll von solchen Aussagen, einfach, dass das Erste sein muss. Denkt einmal an die Begebenheit mit Maria und Martha, wo Jesus kam. Ich glaube, Martha ist der Prototyp des westlichen Christen. Sie organisiert, sie schmeißt den Laden, sie hat alles am Laufen, hat den vollen Überblick und interessanterweise auch, was typisch ist für Menschen, die mehr aktionsbetont sind als beziehungsbetont, sie verachten die und bedrängen die, die die Liebesbeziehung zu Jesus suchen. Ganz, ganz typisch. Die Macher haben kein Verständnis und finden das Gefühlsduselei und als überflüssiges Mädchenzeug, was wahre gestandene Männer nicht brauchen. Wir krempeln die Ärmel hoch, wir machen was. Aber wenn du in die Kirchengeschichte hineinschaust, die stärksten Fortschritte hat das Reich Gottes immer da gemacht, wo die Nähe zu Jesus gesucht wurde, wo Herzenshingabe gesucht wurde, Herzensübereinstimmung mit Jesus, wo man sich festgelegt hat und trainiert hat, zu lernen, zu lieben, was Gott liebt und das, was Gott hasst, zu hassen. Wenn du hineinschaust, das war immer das Merkmal von dem, was wir Erweckungen nennen. Immer. Es war heraus aus der Übereinstimmung mit der Welt, hinein in die Werte des Reiches Gottes, hinein in tiefere Nähe. Das Wort Gottes lehrt, dass es sehr unterschiedliche Grade der Nähe zu Gott gibt. Das ist, was viele nicht begreifen, aber das ist so. Wir sind alle gleich geliebt. Und Gott hat für jeden von uns dieses unfassbare Opfer seines Sohnes auf Golgatha gebracht. Da ist kein Unterschied. Er liebt nicht Apostel Paulus mehr als dich. Alle sind gleich geliebt. Aber nicht alle haben die gleiche Nähe zum Herzen Gottes. Und nicht alle haben das gleiche Maß an Freude in Gott und an Genuss in seiner Gegenwart. Nicht alle. Da sind gewaltige Unterschiede. Und das hat etwas mit uns zu tun, nicht mit Gott. Gott hat nicht irgendwie Lieblingskinder, die er bevorzugt und denen schenkt er etwas, was er uns nicht schenken möchte. Nein, es hat etwas mit uns zu tun. Und Jakobus sagt, naht euch zu Gott. Und so naht er sich zu euch. Jakobus 4, Vers 8. Wir nahen uns zu Gott. Wenn ich das nicht höre und nicht umsetze in meinem Leben, bleibe ich halt weiter weg. Ist doch logisch, oder? Ich kann aber auch hören, ich kann auch sagen, Heiliger Geist, was bedeutet das? Hilf du mir, wie kann ich mich näher heranbegeben an Gott? Wie kann ich tiefer hineinkommen in diese himmlischen Sphären? Wie kann ich da hineinkommen? Und dann wird der Heilige Geist mich viele Dinge lehren. Über Anbetung, über das Wort, über Herz, über Reinheit, über Sanftmut, Belehrbarkeit. Und all diese verschiedenen Dinge, die uns hindern, in der Gegenwart Gottes Fortschritte zu machen. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Das heißt, wer wartet hier auf wen? Seid ihr noch da? So, wer wartet auf wen? Gott auf uns. Er sagt, ihr tut den nächsten Schritt nach Golgatha, nach der neuen Geburt, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nachdem du die Bibel akzeptiert hast als das Wort Gottes. Der nächste Schritt jetzt, um Fortschritte zu machen, liegt bei dir, nicht bei Gott, bei dir. Natürlich, Gott zieht uns, aber jetzt müssen wir reagieren. Jetzt sollen wir Schritte gehen und wir sollen kooperieren mit ihm. Naht euch zu Gott. Jesus spricht einmal von seinen Zeitgenossen da und er sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. So, unser Herz kann weit weg sein, kann näher sein und kann noch näher sein und kann ganz nah sein. Und je näher das Herz dran ist an Gott, umso mehr sieht es von Gott, umso mehr empfängt es von Gott, umso mehr lebt in diesem Herzen das, was auch in Gott lebt. Und das ist, was wir wollen. Und das ist, wozu wir gerufen sind. Dass Raum gemacht wird in unserem Herzen für das Leben Gottes. Und dass das Leben Gottes die dominierende Kraft ist. Und nicht unsere eigene Kraft. Nicht unsere eigene Weisheit und unsere eigene Fähigkeit. Und da ist diese beschäftigte Martha. Und da ist diese Maria. Und Maria sitzt einfach zu den Füßen von Jesus, genießt seine Gegenwart, schaut zu ihm auf und saugt seine Worte auf. Und als Martha sich beschwert, was sagt Jesus zu ihr? Martha, Martha, du bist um vieles besorgt. Und das ist auch alles irgendwo wichtig, das ist auch alles irgendwo richtig. Aber wenn du das Erste vergessen hast und verlassen hast, werden die anderen Dinge, die zweitwichtigen Stelle haben, werden dich überrollen, dich überfahren und dich abhalten, wirklich zu wachsen, sag ich mal mit meinen Worten. Eines ist nötig und Maria hat das gute Teil erwählt. Eines ist nötig. Was ist nötig? Dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir von ihm überwältigt werden, fasziniert werden, dass wir aufhören mit unseren Selbstveränderungs- und Selbsterlösungsbemühungen und dass wir wirklich ernst machen mit der Tatsache, es ist der Geist, der heiligt. Wir tun Schritte, um ihm Raum zu machen, aber das Werk tut er. Niemand kann seinen Charakter verändern. Du nicht, ich nicht. Wir sind auch gar nicht gerufen dazu. Wir sind dazu gerufen, näher zu kommen zu ihm und ihm Raum zu machen. Und dann tut er sein Werk. Und so wenige wissen aus Erfahrung über das Werk des Heiligen Geistes am menschlichen Herzen. So wenige. Und doch ist es das Zentrum des christlichen Glaubens, dass Gott ein Werk begonnen hat und er will dieses Werk vollenden. Und dieselbe Haltung, die Maria hatte, die dieses eine, was nötig ist, erkannt hat und festgehalten hat, sogar um des Preises willen, dass die christlichen Workaholics ihr eins draufgeben. Sie ist bereit, das zu ertragen, weil sie sagt, ich muss mehr haben von dieser Nähe Jesu. Und dieselbe Haltung finden wir bei David. Genau das hat ihn ausgezeichnet als einen Mann Gottes. Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich erbeten vom Herrn, danach trachte ich. Eine Sache, er war total fokussiert. Durch den Geist Gottes können wir lernen, ein fokussiertes Leben zu führen. Eines habe ich erbeten. Das ist das, was wirklich interessant ist für mich. Das ist, was wirklich wichtig ist. Das ist, was zählt. Alles andere kommt später. Und wenn es nicht kommt, ist auch egal. Aber dieses eine muss kommen. Und ich setze alles auf diese eine Karte. Das ist diese Entschiedenheit. Und warum war das für David so? Weil er schon geschmeckt hat, wie kostbar das ist, in dieser Gegenwart Gottes zu sein. Er sagt im Psalm 26, Vers 8, ich liebe die Wohnung deines Hauses, den Wohnort deiner Herrlichkeit. Ich liebe den Wohnort deiner Herrlichkeit. Das kann nur jemand sagen, der schon einmal da war. Wer noch nie da war, kann das nicht sagen. Er liebt diesen Ort, weil er ihn als so köstlich, so erfrischend, so reinigend, so belebend, so motivierend und so hilfreich empfunden hat. In der Gegenwart Gottes ist so eine Ausgewogenheit von totaler Annahme und gleichzeitig liebevoller Korrektur. Das gibt es nirgendwo sonst auf dieser Welt. Und an keinem Ort der Welt fällt uns Korrektur anzunehmen so leicht wie am Herzen Gottes. Weil der Heilige Geist uns das vermittelt. Wir sind angenommen und daran wird sich nichts ändern. Und diese wohlige Wärme und diese Freundlichkeit und diese Bejahung Gottes nimmt jede Angst weg, die wir normalerweise mehr oder weniger deutlich wahrnehmen bei Korrektur. Und wir erleben so schnell Korrektur als einen Angriff auf unsere Person. Und nur am Herzen Gottes lernen wir, dass es möglich ist, zu einer Person, zu uns, zu solch einer Person, Ja zu sagen, bedingungslos, ohne Einschränkungen Ja zu sagen, um gleichzeitig zu sagen, du, an diesem Punkt werden wir arbeiten und das wird aufhören. Das bleibt nicht mehr so. Das kommt zu Ende, ich verspreche dir das. Gott hat diese Ausgewogenheit, diese Annahme und die Erziehung oder Disziplinierung. Und das ist ein Training und eine Erziehung ohne Ablehnung, ohne Angst, ohne Verunsicherung, sondern wo Gott uns motiviert. Aber er ist doch der Vater, er ist doch Gott, er ist doch der Herr, er ist doch der, der das Sagen hat. Und wir haben ein heiliges Zittern vor ihm, was nichts mit Angst zu tun hat, aber mit Ehrfurcht, mit Respekt. Und wenn wir etwas brauchen, um in geistliche Dinge hineinzukommen, als Volk Gottes in der westlichen Welt, wir brauchen Offenbarung darüber, dass Gott Gott ist und dass wir nicht Gott sind. Es sagt sich so leicht. Aber das menschliche Herz ist voller Anmaßung. Und es will schnell ein paar Tricks, ein paar Methoden, ein paar Strategien entwickeln und will Gott spielen. Und wenn du diese Tendenz in deinem Herzen noch nicht gesehen hast, dann weißt du noch wenig von Gott. Weil in seinem Licht sehen wir das Licht und unser Herz wird offenbar in seinem Licht. Und wir sehen, wie abgrundtief verkehrt und unverbesserlich die menschliche Anmaßung ist, die sich erheben will gegen Gott und die immer noch gespeist wird vom Geist dieser Welt, der uns antreiben will, ihr werdet sein wie Gott, ihr braucht keinen Gott mehr, ihr macht das alles selbst. Diese Lüge ist der Motor der ganzen Welt. Und das darf nicht mehr uns antreiben. Und wir erkennen unsere Verfassung. Wir sehen unseren Zustand. Wir kommen in den Staub, ohne uns selber zu verachten. Das ist das Interessante. Wir kommen in den Staub vor Gott und wir wissen, wir sind nichts. Es ist alles Gnade. Es ist alles Gnade. Und wer diese Heiligkeit Gottes nicht kennt, der kann das nie verstehen. Wie man im Staub sein kann vor Gott und kann glücklich sein. Weil des Menschen Glück ist, stark zu sein und alles im Griff zu haben. Versteht ihr, wovon ich spreche? Einige schauen mich sehr ratlos an. Macht nichts, hör es einfach an und kauf dir die CD, hör es noch 5-mal und fang an, die Schritte zu gehen, die ich heute erkläre. Und ein halbes Jahr später wirst du sagen, meine Güte, warum habe ich nicht genickt? Meine Güte, wie blind war ich da über mich selber? Eines habe ich erbeten, danach trachte ich, alle Tage im Haus des Herrn zu sein, um anzuschauen. Unsere Bibel, ich weiß nicht, was eure Schweizer Bibel sagt, unsere Bibel sagt, die Freundlichkeit des Herrn. Das ist ein guter Ausdruck, aber der verbirgt das meiste. Am besten wäre das hebräische Wort übersetzt mit die Schönheit des Herrn, die Schönheit. Und wenn du mal in fremdsprachige Übersetzungen hineingehst, ohne Mühe übersetzen sie alle Schönheit. Ob das die Engländer sind, ob das die Russen sind, ob das die Spanier sind, sie übersetzen alle Schönheit. Aber in der deutschen Übersetzung, Freundlichkeit ist das Beste, was man da finden kann. Und Freundlichkeit ist ein gültiger Aspekt der Schönheit, aber die Schönheit Gottes umfasst so viel mehr. Warum hat er dieses Verlangen, die Schönheit Gottes zu sehen? Weil er weiß, das ist meine Labsal, das ist meine Nahrung. Da komme ich immer wieder in Balance, da komme ich immer wieder auf die Beine, da werde ich immer wieder gestärkt und getröstet und ermutigt und ausgerichtet. Und da bekomme ich alles, was ich brauche. Wir sind geschaffen für die Gegenwart Gottes. Wir sind geschaffen, berufen zur Erlangung der Herrlichkeit, sagt Paulus. Und wenn wir die dich finden als Christ, werden wir ein paar Jahre einfach so ziellos durch die Gegend stolpern und dann werden wir unser Glück in unserem Hobby, unser Glück in unserer Karriere, unser Glück in unserem Besitz, unser Glück in irgendwas suchen. Entweder Gott füllt uns aus oder wir werden wieder zurückgehen. Also das ist eine ganz wichtige und dringende Angelegenheit. Wir müssen glücklich werden in Gott. Das ist absolut notwendig. Wir müssen unsere Identität und Erfüllung und Geborgenheit in Gott finden. Davon hängt so viel ab. Und es lohnt sich, an dieser Stelle zu investieren und dort diese Einseitigkeit zu entwickeln, wie wir sie sehen bei Maria, wie wir sie sehen bei David, wie wir sie auch sehen bei Paulus. Am Ende seines Lebens schreibt er, ich möchte ihn erkennen. Kannst du dir das vorstellen? Der gewaltige Apostel Paulus schreibt 2/3 des Neuen Testamentes am Ende seines Dienstes. Er sagt, ich möchte ihn erkennen. Ja, was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Ihn erkannt. Aber er hat etwas gewusst, was die meisten von uns nicht wissen, dass man nie an ein Ende kommt. Dass Gott einen unendlichen, unerschöpflichen Reichtum hat. Wir werden die ganze Ewigkeit damit zubringen, ihn anzuschauen, zu staunen und überwältigt sein von ihm. Und wir werden nie an ein Ende kommen, weil wir Menschen sind und er ist der unendliche Gott. Dafür sind wir geschaffen. Und es ist ein sicheres Zeichen des nahen Endes, dass der Heilige Geist diese uralten Schätze, die die erste Kirche gehabt hat und die auch dann andere Bewegungen in der Kirchengeschichte wieder gehabt haben, wie die Puritaner zum Beispiel. Das war eine ganz starke Betonung, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen in dieser sehr, sehr reifen, sehr, sehr tiefen Bewegung der Puritaner in England 1600. Und der Herr betont das. Weil die Braut wird bereitet. Und was zeichnet die Braut aus? Faszination, heilige Einseitigkeit. Eine Sehnsucht nach ihm. Eine Sehnsucht, bei ihm zu sein und ihn in keiner Weise zu betrüben oder zu beleidigen, sondern ihn zu ehren und ihm zu gehören. Das zeichnet die Braut aus. Und wir werden das sehen. Es hat schon begonnen. Diese Betonung, diese Liebesbeziehung zu Gott, die über Jahrhunderte fast völlig verschüttet war, wird wieder ihren Platz finden. Und das, was für Gott das Erste und Wichtigste ist, wird auch eines Tages für die Gemeinde das Erste und Wichtigste werden. Das erste Gebot kommt wieder auf den ersten Platz. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist, vielleicht Nummer 10 oder Nummer 20, aber die Dinge sind dabei, sich zu ändern. Und das Erste wird wieder das Erste. Und wir funktionieren nur optimal, wenn die Prioritäten stimmen. Wenn wir aus Dingen, die nicht dazu gemacht sind, uns wirkliche, bleibende Lust zu geben, wenn wir aus diesen Dingen unsere Lust ziehen, wir machen das für ein paar Jahre und dann sind wir fertig. Dann sind wir ausgebrannt. Wir sind kaputt. Wir sind am Ende. Aber wenn wir von Gott leben, wir werden immer frisch sein. Wir werden immer im Sieg bleiben können, in der Ermutigung bleiben können. Im Glauben, in der Erwartung. Wenn du müde wirst, schwach wirst, frustriert, enttäuscht, gelangweilt, deprimiert, perspektivlos, das sind alles Symptome, die dir einzeigen, du bist weit weg vom Herzen Gottes. Kehr um, komm zur Quelle und lerne wieder zu trinken. An Jesus zu glauben heißt, zu verstehen, er ist die Quelle und zu wissen, wie ich dorthin kommen kann und zu trinken. Das ist Glaube. Glaube ist die Kunst zu trinken. Das kannst du dir aufschreiben. Glaube ist die Kunst zu trinken. Jesus sagt, wen dürstet? Der vertiefe sich in Gemeindewachstumsstrategien. Nein. Wen dürstet? Der gehe raus und evangelisiere, bis er tot umfällt. Nein. Wen dürstet? Komme zu mir. Und dann was? Trinke. Was sollen wir trinken? Lebendiges Wasser. Wasser des Lebens. Und Jesus sagt, dieses Wasser des Lebens, das wir trinken, er redet davon in Johannes 4, Johannes 6 und Johannes 7. Dieses Wasser wird in uns ein Brunnen. Du, wenn du in dir einen Brunnen hast, kannst du durch Wüsten marschieren. Ich bin einmal quer durch die Wüste Sahara gefahren. Ich weiß, was Wüste ist. Und ich weiß, was für eine Labsal das ist, wenn du Tage und Tage durch diesen Staub fährst. Und alles ist grau und trocken und Staub in die Haare, Staub zwischen den Zähnen, Staub in den Ohren, Staub in den Augen. Nur Staub, Staub im Essen, überall nur Staub. Und nach Tagen kommst du in eine Oase. Du denkst, wie kann das Gras so grün sein? Es ist nicht zu fassen, wie grün das Gras ist in einer Oase. Es ist wahrscheinlich genauso grün wie hier auf euren schönen Milka-Almen. Ja? Aber weil du Tage durch das Graue dich geschleppt hast, das sieht alles so frisch aus und so klar. Und dann ist da dieser Teich mit Wasser. Du hast nur ein Verlangen, da reinzuspringen. Frisches Wasser. Für uns bedeutet das nicht so viel. Wir haben Wasser in Hülle und Fülle, aber die Bibel ist geschrieben im Nahen Osten. Und da ist Wasser eine andere Geschichte. Und wenn da Jesus sagt, er gibt das Wasser des Lebens, das war für die Leute, das hatte eine andere Bedeutung. Er gibt Wasser zu trinken. Dieses Wasser reinigt uns, erfrischt uns, belebt uns, ermutigt uns und stattet uns aus, weiterzugehen, ohne dass wir Hilfe aus unserer Umgebung bekommen. Und das ist, was wir brauchen. Ein Überwinder ist jemand, der einen Brunnen in sich hat. Und der davon trinken kann, sogar wenn Widerstand oder keine Unterstützung von außen kommt. Und Gott möchte die Gemeinde stark machen, dass sie Ausdauer entwickelt. Ein normales Kennzeichen nach dem Neuen Testament eines reifen Christen ist Leidensbereitschaft und Leidensfähigkeit. Leider hören wir sehr wenige Predigten darüber. Und wir hören auch wenige Anleitungen, wie man da hineinkommt, weil wir möchten eigentlich gar nicht da hinein. Aber wir müssen da hinein. Für das, was vor uns ist, an unfasslichen, alles bisher sprengenden Rahmen von Herrlichkeit, was Gott der Gemeinde anvertrauen wird, um ein Zeugnis der Größe und der Heiligkeit Christi zu geben, wird Verfolgung freisetzen. Wenn die Herrlichkeit kommt, kommt Verfolgung. Wenn wir sagen, Herr, schenk uns Erweckung, weißt du, was das bedeutet? Lass uns lieber heute lernen, mit Leiden anders umzugehen. Das soll nicht eine Bedrohung sein, das soll uns nicht Angst machen, aber wir brauchen einen Gesinnungswandel, wir brauchen eine andere Einstellung. Und all diese Dinge und vieles mehr kommt einfach aus der Begegnung, aus dem Kennenlernen Gottes. Wenn wir Gottes Gegenwart suchen, dann hat es das zweifache Ziel. Wir wollen ihn kennenlernen und wir wollen unser Herz ihm geben. Was beides zusammengehört, unser Herz ist ein sehr kompliziertes Ding. Es ist trügerisch, sagt die Bibel. Es ist tückisch. Es kann uns belügen und es ist in der Lage, andere zu belügen. Es kann eine fromme Fassade aufbauen und dahinter sind noch die alten Werte von ich, meiner, mir, mich. Das ist möglich. Und Zeit mit Gott zu verbringen, hat das Ziel, wir wollen ihn kennenlernen. Und wir wollen unser Herz ihm geben. Und wenn wir ihn kennenlernen, reagiert unser Herz mit Hingabe. Und das Misstrauen verschwindet. Dieser Zwang zur Unabhängigkeit und alles selber im Griff haben wollen, verschwindet, wenn wir seine Güte und seine Freundlichkeit sehen. Das Einzige, was das Misstrauen des menschlichen Herzens austreiben kann, ist die Erfahrung der Güte Gottes. Es nützt nichts, dass wir uns hinstellen vor unsere Leute und sagen, seid nicht misstrauisch, vertraut dem Herrn, vertraut dem Herrn, vertraut dem Herrn. Das funktioniert nicht. Misstrauen ist viel tiefer als diese Verstandesebene, es ist eine Sache des Herzens. Und auch jetzt wieder spüre ich, wenn ich vom Misstrauen des menschlichen Herzens spreche, manche von euch denken, meine Güte, wovon redet denn der eigentlich? Tut die Dinge, die in dieser Botschaft sind und was vielleicht noch dann im Zusammenhang damit an anderen Stellen kommt. Und wir sprechen uns ein Jahr später wieder. Und du wirst sehen, was in deinem Leben passiert ist. Es geht darum, Gott kennenzulernen. Was du nicht kennst und wertschätzt und begehrst, kannst du auch niemals lieben. Liebe steht am Ende der Kette. Erst kommt Kennenlernen, dann kommt Wertschätzen und Bewundern und dankbar sein, dass die Person so ist, wie sie ist. Dann kommt das Begehren und am Schluss dann Liebe. Und wenn wir unsere Beziehung zum Herrn vertiefen wollen, wenn wir ihn mehr lernen wollen zu lieben, wenn das erste Gebot einen ersten Platz in unserem Leben haben soll, dann gibt es nur einen einzigen Weg. Wir müssen Gott kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen, reagiert unser Herz automatisch mit Aufgabe, mit Hingabe, mit Kapitulation, mit ah, hier bin ich, mach mit mir, was du willst, aber ich will nur deine Nähe behalten. Ich will nur mehr von dir sehen und dich genießen. Und was ich vorhabe, einfach euch gute Argumente und gute Gründe zu geben, warum es sinnvoll ist, sich auf diese Reise zu machen. So, ich gebe dir biblische Argumente, um dein Verlangen nach Gott zu intensivieren. Du wirst dich nur auf die Suche machen nach Gott, wenn Hunger nach Gott in dir Wohnung nimmt. Hunger nach Gott. Nach seiner Gegenwart. Nach Gemeinschaft mit ihm. So wollen wir jetzt die Zeit einfach nehmen und Segnungen anschauen, die der Herr uns anbietet, die kommen aus der Erkenntnis Gottes. Und das sollte ich auch noch sagen, wenn Paulus und auch Petrus, wenn sie von Erkenntnis sprechen, sie reden immer von etwas Persönlichem, von etwas aus eigener Erfahrung. Erkenntnis ist nicht eine theoretische Sache, die man bekommt, weil man drei Bücher über das Thema liest. Erkenntnis ist aus Gemeinschaft, aus Beziehung, aus Erfahrung, nicht ohne Grund, nicht aus Zufall. wird dieses Wort Erkennen in der Bibel auch gebraucht für die sexuelle eheliche Gemeinschaft. Es ist das Intimste und Offenste und Nächste, was überhaupt möglich ist. Und Gott wird erkannt in Gemeinschaft. Gott wird erkannt aus Erfahrung, nicht aus Büchern. Bücher und Predigten von Menschen, die in tieferen Dimensionen mit Gott leben, können dich ermutigen, dass du sagst, hey, ich will das haben. Aber bekommen wirst du es nur, wenn du selber diese Schritte gehst. Und das sind nicht Schritte, die man jetzt mal für eine Woche ausprobiert, sondern wir müssen davon überzeugt sein, das ist meine eigentliche Bestimmung. Das ist meine Berufung. Das ist, was Gott von mir will. Und das werde ich tun die nächsten Jahrzehnte. Das ist Nummer eins für mich, die nächsten Jahrzehnte, solange ich noch hier bin. Alles andere, mein Dienst, meine Verpflichtungen und alle meine Dinge müssen sich darum gruppieren, aber das Erste muss das Erste sein. Ich will einer sein, der Gott hinterher ist. Ich will einer sein, der ihn kennenlernt. Ich will ihn sehen. Ich will ihn erleben. Ich will ein Herz haben, das Gott erkennen kann. Gott sagt, Jeremia 24, ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen. Da sind wir schon gleich an einem ganz wichtigen Punkt. Wenn Gott nicht kommt und etwas tut für uns. Niemand von uns ist imstande, Gott zu erkennen. Jesus sagt, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Kenntnis Gottes ist ein Geschenk. Das hat nichts mit intellektuellen Leistungen zu tun. Es ist ein Geschenk. Und wenn wir Gott suchen und diese Disziplinen durchlaufen und in unser Leben hineinbauen, dann sage ich das noch einmal, dann dienen die nicht dazu, um uns dieses Geschenk zu verdienen, sondern damit demütigen wir uns und wir bringen uns in diese Abhängigkeit vor Gott an den Platz, wo er unser Gebet hören kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben in der westlichen protestantischen Welt eine Schlagseite, dass wir diese ganze Sache mit Gerechtigkeit aus Gnade überdehnt haben und dass wir mit Werken nicht richtig umgehen können. Abwehrend sind, sobald wir das Wort Werke hören. Aber geh einmal durchs Neue Testament und sieh, wie oft im positiven, richtigen und notwendigen Sinne das Wort Werke gebraucht wird. Es hat einen sehr hohen Stellenwert. Aber es sind nicht die guten Werke, so wie man das sich so normal vorstellt. Ja, man hilft jetzt einer alten Oma irgendwie über die Straße oder so, ja. So wie so die Pfadfinder jeden Tag eine gute Tat oder so, ja. Es sind nicht diese Werke, sondern es sind die Werke, die Gott für uns hat, die Gott verordnet hat. Und ich sage es wieder, das erste Werk ist, ihn zu suchen. Wir beginnen einmal mit einer negativen Motivation. Hebräer 3. Die Bibel motiviert uns, indem sie gute Perspektiven aufzeichnet und sagt, schau, was die getan haben und jetzt geht den gleichen Weg. Und sie motiviert uns auch in gleicher Weise durch Warnungen. Schaut, was die getan haben, seht, was daraus geworden ist und jetzt bedenkt, dass ihr klug seid und geht einen anderen Weg. Gott motiviert auf zwei Ebenen, mit Positivbeispielen und mit Negativen. Und im Neuen Testament sehen wir das hier in Hebräer 3. Das kommt ganz ähnlich noch einmal zurück dann bei Paulus in 1. Korinther 10 auch, das warnende Beispiel Israels. Hier wird vom Heiligen Geist erklärt, was das Problem der ersten Generation war aus Israel, die diese machtvolle Errettung erlebt haben, als Gott sie aus Ägypten herausgeholt hat und die jetzt in das gelobte Land hinein sollten und es nicht geschafft haben. Und eine ganze Generation, mit Ausnahme von Josua und Kaleb, eine ganze Generation hat ihre Berufung verpasst. Eine ganze Generation. Wenn du dich einsam fühlst und wenn du denkst, der Großteil der Christen geht in die Richtung, aber ich muss in eine andere Richtung gehen, schließt du daraus nicht automatisch, dass du verkehrt bist. Wenn du die Kirchengeschichte anschaust, die Masse war immer auf dem falschen Weg. Das ist die Kirchengeschichte. Es waren immer weniger, immer immer nur Einzelne, immer nur wenige Gruppen, die dann auch alle missverstanden worden sind, die verstanden haben, in welche Richtung es eigentlich geht und welchen Weg wir zu gehen haben. So, die Mehrheit bedeutet nichts. Und der Heilige Geist gibt hier eine Erklärung, warum konnten sie ihre Bestimmung nicht erfüllen. Das heißt hier in Vers 9b, sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Oh, das Herz ist das Zentrum. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Der Grund, warum sie nicht mit Gott Schritt halten konnten, warum sie nicht den zweiten Teil, der ja viel wichtiger war, aus Ägypten herauszukommen, aus der Sklaverei, ist eine Sache, aber in das Neue hineinzukommen, ist ja die viel wichtige Sache. Und warum sie die nicht erreichen konnten, der Grund ist, ihr Herz war verkehrt. Sie gingen irre mit dem Herzen. Das heißt hier nicht, ihre Gottesdienste waren verkehrt. Ihre Theologie war verkehrt, ihre Lieder waren verkehrt, ihr Herz war verkehrt. Sie gingen irre mit dem Herzen. Warum gingen sie irre mit dem Herzen? Warum hat ihr Herz sie verkehrt gelenkt? Weil das Herz falsche Prioritäten hatte. Sie haben meine Wege nicht erkannt, sagt Gott. Die Wege Gottes, also ein Schlüsselwort in der Bibel, die Wege. Die Wege bedeutet die Art und Weise, wie jemand handelt und warum er so handelt. Also wir würden heute sagen, die Motivation. Warum tut Gott, was er tut? Im Psalm 103 heißt es, Israel, Gott tat Israel seine Taten kund, aber dem Mose seine Wege. Also Israel sah immer nur das, was Gott tat. Und wenn das so in ihrem Sinne war, waren die total begeistert. Und dann konnten die feiern, dann konnten die Lobpreis machen. Da hat die Erde manchmal gedröhnt. Das war gewaltig. Wenn wir das gesehen hätten, wir hätten gedacht, meine Güte, sind die hingegeben. Boah, was für eine Stimmung, was für ein Lobpreis, wie gewaltig. Das ist nicht der Gradmesser, sondern der Gradmesser ist die Reaktion, wenn die Krise kommt. Am nächsten Tag kamen sie an einen Teich mit bitterem Wasser, hatten Durst und dieser Teich hatte bitteres Wasser. Ja, wo ist der Gott, der Wunder tut jetzt? Und sofort, als es nicht nach ihren Wünschen ging, sofort als die Bedrängnis und die Herausforderung und die Krise kam, kam heraus, was in ihrem Herzen ist, nämlich diese elende Anmaßung. Es wäre doch viel besser gewesen für uns, wenn wir in Ägypten geblieben wären. Sie wissen das besser als Gott. Sie haben überhaupt nicht ihre Berufung verstanden. Wir dürfen das Volk Gottes sein. Wir dürfen sein Wesen, seine Güte, seine Treue, seine Macht, seine Herrlichkeit dem ganzen Planeten, allen Völkern auf dieser Erde kundtun. Wir sind das auserwählte Volk. Wir können und wir dürfen für seine Ehre leben. Und wir werden so leben, um allen zu zeigen, wie herrlich er ist. Sie haben das niemals verstanden, niemals ergriffen, niemals geschätzt, was das für ein Angebot war. Ihnen ging es nur darum, momentane Bequemlichkeit, momentane Befriedigung, momentanes Glück. Und wenn das nicht da war, kam die ganze Rebellion heraus. Und noch eine andere wichtige Lektion ist in dieser Episode. Zeichen und Wunder, die sie ja in einer Dimension erlebt haben, die größer nicht sein konnte. Zeichen und Wunder haben nicht die Kraft, unser Herz zu verändern. Die Lektion hat Gott uns auch sehr, sehr deutlich geben wollen mit dem Ende der großen Heilungserweckung in Ende der 40er und in den 50er Jahren. Und mir scheint heute, die charismatische Bewegung hat es wieder nicht gelernt. Und wir denken wieder so, wenn da Zeichen und Wunder sind, dann muss das alles von Gott sein. Ihr Lieben, ein Dienst, eine Bewegung wird nicht geprüft an Zeichen und Wundern, sondern wird geprüft daran, dass es mit der Schrift und dem Wesen Christi übereinstimmt. Mit der Schrift und dem Wesen Christi. Denn nachher, Paulus sagt, der Antichrist wird kommen, wird Zeichen und Wunder tun. Zeichen und Wunder sind nicht das Kriterium. Der Teufel kann auch Wunder tun, zwar sehr begrenzt, aber doch immerhin. Das ist nicht das Kriterium, aber wenn wir das Wort Gottes kennen und wenn wir das Wesen Christi kennen, seine Klarheit, seine Reinheit, seine Hingabe zum Vater, seine Demut, wenn wir das kennen, daran messen wir Dienste, daran messen wir Bewegungen und dann sehen wir, das ist etwas, was Gott wohlgefällig ist und da ist an vielen Stellen der Wurm drin und da lasse ich lieber die Finger von. Wunder haben nicht die Kraft, das Herz zu verändern. Das Einzige, was die Kraft hat, das Herz zu verändern, ist die Gegenwart Gottes. Deswegen wollte Gott nach dem Auszug aus Ägypten sie zunächst mal auf den Berg Horeb bringen, damit sie dort Gott sehen, so wie Mose ihn gesehen hat und die Transformation erlebt hat. Aber sie haben das nicht verstanden. So, sie kannten die Taten Gottes, aber dem Mose hat Gott die Wege offenbart. Da könnte man ja sagen, ja, das ist ja ungerecht. Mose kriegt die Offenbarung über die Wege und die anderen nicht. Und nachher wird ihnen das vorgeworfen, ihr habt die Wege nicht gekannt. Warum bekamen sie nicht die Offenbarung über die Wege Gottes, über die Art und Weise, wie Gott handelt, was er vorhat, worum es ihm geht, was wichtig ist, warum tut er, was er tut? Wieso bekam Israel das nicht? Ganz einfach, weil es sie überhaupt nicht interessiert hat. Studier die Bücher Mose und finde ein einziges Gebet, wo sie sich dafür interessiert hätten. Aber du findest Mose. Zeige mir deine Wege, damit ich dich erkenne. 2. Mose 33. Zeige mir deine Wege, lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. Die Wege Gottes zu erkennen, bedeutet die Person Gottes zu erkennen. Und wir sollen sein Herz kennen. Und nur wenn wir wissen, worum es ihm geht in unserem Leben, nur wenn wir wissen, wie er arbeitet, können wir mit ihm fließen und widerstreben nicht andauernd. Und dann kommt sein Ziel in unserem Leben viel schneller hervor. Wenn wir nicht verstehen, was Gott vorhat, wenn wir diesen oberflächlichen und verkehrt gelagerten Lehren irgendwie glauben, ja, Gott will, dass es immer nur dir in allen Dingen, in jeder Hinsicht einfach nur gut geht. Und Gott ist so ein amerikanischer Millionär, der dich einfach nur in seinen Palast führt und sagt, so, und jetzt hast du ausgesorgt und jetzt ist alles gut. Nein, das ist nicht Gott. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Weil er hat ein Ziel. Christus soll in mir hervorkommen. Und am schnellsten lerne ich, wenn die Schwierigkeiten da sind. Und du auch. Wenn alles leicht geht, wenn gar keine Widerstände da sind, sind wir schnell geneigt, wieder die Sache in die Hand zu nehmen und selber eigene Stärke zu entwickeln. Aber wenn wir so viel Widerstand haben, dass wir sagen, Gott, hilf mir ganz nah bei dir zu sein. Du alleine kennst den Weg. Du alleine weißt, wie der sichere Weg durch das Minenfeld ist. Lass mich ganz nah bei dir sein. Dann sind wir ganz klein und schwach und belehrbar und führbar. Und wir fürchten uns davor, eigene Dinge zu tun. Weil wir wissen, nur an seiner Seite haben wir den sicheren Weg. Durch das Minenfeld, das wir Leben nennen. Die Lehre des Weisen bewahrt vor den Fallen. Oder durch die Lehren des Weisen bewahrt man sich, meidet man, so heißt, meidet man die Fallen des Todes. Das Leben ist voller Fallen des Todes. Schon mal gemerkt? Das ist nicht so in der Schweiz. Dann wandere ich um. Ziehe ich aus von Deutschland hierher. Wenn es hier keine Fallen des Todes gibt. Oh ja. Und Gläubige fallen, verlieren ihren Glauben. erleiden Schiffbruch. Haben einmal gebrannt für Gott. Jetzt sind sie nur noch da und verwalten und erinnern sich an das Frühere und haben jede Hoffnung aufgegeben, dass es noch einmal wieder brennen könnte, dass es noch einmal wieder schön sein könnte. Das ist nicht normal, ihr Lieben. Mit Gott sind wir frisch aller Zeit. Es ist nicht alles leicht, aber wir sind frisch und wir sind ermutigt. Wie Paulus, von allen Seiten bedrängt, aber nicht niedergeworfen. Menge Widerstand, aber wir sind ermutigt. Und Gott gibt uns Sieg in Christus alle Zeit. Aber der Sieg sieht nicht so aus, dass andere das unbedingt als Sieg nennen würden. Wenn Paulus da mehrere Tage und Nächte auf offenem Meer treibt und sich nur an so einer Planke festhält, das sah sicherlich nicht nach Sieg aus. Aber Sieg entscheidet sich, wenn wir uns das Herz anschauen, wenn da Glaube ist, wenn da Hoffnung ist, wenn da Gewissheit ist. Gott hat mir gesagt, ich werde den Kaiser sehen, so was passiert und ob mir die Planke hier unter den Händen irgendwie zerfällt, ob ich als U-Boot weitermache, ist mir egal, aber ich werde den Kaiser sehen, Gott ist mit mir. Nicht in Hoffnungslosigkeit verfallen. Das ist die hohe Kunst, die wir lernen können, nur von Gott, von seinem Leben. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller voran. So, hier haben wir das warnende Beispiel Israel. Sie haben die Wege Gottes nicht erkannt und sie haben sie deswegen nicht erkannt, weil es sie gar nicht interessiert hat. Die wollten einfach nur, dass es ihnen gut geht. Die wollten einfach nur gesegnet sein. Und ihr Lieben, das ist eine Gratwanderung. Gott will dich segnen, über die Maßen, weitaus mehr, als dass du das bis jetzt erlebst. Aber für dich darf Nummer eins nicht der Segen sein, sondern für dich ist Nummer eins, am Herrn zu sein, ihn zu lieben, in sein Bild verwandelt zu werden. Das ist das Erste. Und wenn du deine Wünsche nach Segen mal loslässt und dich an ihn klammerst und diesen Weg beharrlich über Jahre weitergehst, du wirst sehen, was Gott tut in deinem Leben. Du wirst erstaunt sein. So vieles, wofür du dich abgemüht hast, so vieles, was du haben wolltest und dich so angestrengt hast, es kommt einfach von ganz alleine. Es kommt einfach. Was sagt das Wort Gottes? Trachte zuerst, da haben wir wieder die Prioritäten, zuerst nach dem Reiche Gottes. Und alles andere wird dir hinterhergeworfen. Sag ich mal in meiner Übersetzung. Was tun wir? Wir trachten nach allem anderen und hoffen, nebenbei wird das Reich Gottes noch vorwärts gebracht. Das kann nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren, weil es nicht das ist, was Gott in seiner Ordnung festgelegt hat. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes. Und ich habe lange Jahre gebraucht, mehr als 10 Jahre als Christ, bis ich verstanden habe, das Reich Gottes fängt in meinem Herzen an. Meine Bibel gibt Fußnote. Jedes Mal, wo Reich Gottes ist, sagt sie als Fußnote, die Königsherrschaft Gottes. Und die Königsherrschaft Gottes beginnt in meinem Herzen. Ich soll danach trachten, dass die Königsherrschaft Gottes in meinem Herzen aufgerichtet wird. Früher habe ich gedacht, nach dem Reich Gottes zu trachten ist, wir müssen Missionare aussenden. Wir müssen Missionare aussenden. Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Aber wir müssen zuallererst raus aus unseren eigenen Wegen, raus aus unseren eigenen Prioritäten, hinein in die Ordnungen Gottes und ein Herz kultivieren, das brennt. Ein Herz, das von ihm in Brand gesteckt wird und das wir am Brennen erhalten. Das ist das Allererste. Und dann senden wir Missionare aus. Und dann fließen viel mehr Gelder, weil unsere Herzen viel, viel freigebiger sind. Wenn wir wissen, er schüttet immer nach, warum sollen wir dann nicht auch ausschütten? Weil wir ihn kennen, weil wir ihm vertrauen, weil wir wissen, das ist er, der uns irgendwelche Dinge sagt, die wir geben sollen, die wir investieren sollen. Und wir sagen, ja Gott, das ist in Ordnung. Es gehört dir sowieso alles. Gerne, gerne. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Hebräer 11, Vers 6. Ein Belohner. Gott will dich und wird dich belohnen, wenn du ihn suchst. Zwacke von deiner kostbaren Zeit das Beste ab und investiere es für Gott. Investiere es in etwas, wo dein Verstand Purzelbäume schlägt und sagt, das bringt doch nicht, was soll denn das sein? Du sitzt da, früher hast du eine halbe Stunde gesessen, jetzt sitzt du schon eine Stunde und demnächst werden es wohl bald 3 Stunden. Du sitzt einfach nur da und schaust an die Decke und betest einen Gott an, der manchmal tagelang schweigt und sich überhaupt nicht manifestiert. Was soll denn das? Aber da ganz tief drin sagt der Heilige Geist, geh tiefer, geh weiter, gib noch mehr Zeit, warte auf mich, lerne mich kennen, ich bin mit dir, ich werde dich belohnen. Der größte Lohn, den Gott gibt, ist er selbst, wie zu Abraham. Ich bin dein sehr großer Lohn. Gott selbst, seine Gegenwart, die Fülle, die wir haben in ihm, die Befriedigung unserer Herzensbedürfnisse, unser Verlangen nach Geborgenheit, nach bedingungsloser Annahme, nach Identität, nach Wertgefühl, nach emotionaler Befriedigung und Faszination, all das finden wir nur in der Gegenwart Gottes. Und wenn wir nur anfangen, das zu schmecken, wissen wir, wir müssen weitergehen. Wir müssen mehr davon haben. Wir können nicht wieder zurück. Die alten Dinge werden so langweilig. Wir wollen mehr von ihm. Und wir fangen an durch solche Schriftworte wie Hebräer 11, 6. Er ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Wir fangen an, uns zu motivieren. Du musst dir selber, sag ich mal ein bisschen platt, Hunger einreden. Du musst diese Schriftstelle nehmen und sagen, hey, Gott wird dich wirklich segnen. Er wird dich wirklich belohnen. Er wird wirklich Dinge tun in deinem Leben, die atemberaubend sind. Es lohnt sich. Investiere diese Zeit. Geh da hinein. Lass nicht nach. Lass dich nicht ablenken. Auch wenn Menschen das nicht verstehen. Auch wenn du manche nette Party absagen musst. Bleib dabei. Such ihn. Verbringe Zeit mit ihm. Bleibe in seiner Gegenwart. Lerne zu warten auf Gott. Es gibt ein wunderbares Buch von Andrew Murray, Warten auf Gott. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch noch gibt, aber jedenfalls hat es das früher gegeben. Ein wunderbares Buch, Warten auf Gott. Und von dieser Sache heute wissen wir fast nichts. Warten auf Gott, das klingt so langweilig. Es passiert ja nichts. Doch nach ein paar Monaten beginnt etwas zu passieren. Gott fängt an, den Schleier wegzunehmen. Gott fängt an, dir zu zeigen, wie er ist. Und du wirst fasziniert sein von seiner wunderbaren Gegenwart. Lass dich nicht ablenken. Ich weine nicht, weil ich so ergriffen bin. Es ist einfach mein Auge tränt. Kleine Anfechtung. Macht nichts. Ich gehe weiter und lass euch nicht ablenken. Halleluja. Jeremia 29. Gott sagt dort, wir sollen ihn suchen von ganzem Herzen. Ihn suchen. Gott suchen. Manche Leute, die das alles nicht verstehen, sagen, ja, wie versteckt er sich denn? Will er mit uns Verstecken spielen oder was? Wir kommen aus einem Leben ohne Gott. Wir kommen aus einem Leben, wo wir allem vertraut haben, nur nicht dem einen, der vertrauenswürdig ist. Wir haben gar keine Organe, ihn wahrzunehmen. Und ihn zu suchen bedeutet nicht, er verbirgt sich und irgendwann sagt er Kuckuck und dann ist er da, sondern das bedeutet, in einen Prozess zu gehen, wo unser Innerstes verändert wird und wo geistliche innere Organe ausgebildet werden, dass wir anfangen, ihn wahrzunehmen. Die Bibel redet davon, dass es Herzen des Augen des Herzens gibt, dass es geistliche Tastorgane gibt, dass man Gott schmecken kann, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Die Bibel redet von Wahrnehmungen. Das sind nicht physische Gefühle, aber das sind geistliche, auf der geistlichen Ebene parallel, sind Erfahrungen, sind Sinneserfahrungen. Und Gott will, dass wir ihn erfahren. Freude an Gott ist eine Sinneserfahrung, aber nicht eine normale Erfahrung wie eine Freude über eine Schachtel Pralinen, sondern es ist im Geist, durch die Begegnung mit Gott. Und so wenige wissen davon. Und ich wünschte, ich hätte als junger Christ solche Dinge gehört. Aber damals waren diese Dinge überhaupt nicht da. Aber jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Und wir müssen mitgehen, ihr Lieben, das ist ein Geheimnis für eine dynamisch, lebendig bleibende Gemeinde. Sie mit dem geistlichen Fernrohr grast den Horizont ab nach den neuen Trends des Heiligen Geistes und sagt, aha, da hinten, Da ist die Betonung, Braut, Bräutigam, Leidenschaft für Jesus, reines Herz, Anbeter, 24-Stunden-Gebet, das ist Gott, das ist Gott. Da gehen wir jetzt rein, darauf fokussieren wir uns. Wir gehen mit dem, was Gott macht und dann werden wir immer im Strom bleiben, immer. Dann brauchen wir nicht alle 50 Jahre eine Erneuerung, wir sind immer frisch, wir sind immer erneuert. Halleluja. So, ich wollte Jeremia finden, weil das so eine ermutigende Sache ist. Vers Kapitel 29, Vers 12. Sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden, oder Fußnote sagt auch, eure Gefangenschaft wenden. An den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe, heißt es dann am Schluss in Vers 14. Begreifst du, dass die Gemeinde immer noch gefangen ist? Damals in der Reformation, Luther brachte diese Schrift raus, die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Und da war sehr viel Wahres und Gutes drin. Aber lass uns nicht denken, nur weil das 450 Jahre her ist, jetzt ist diese Gefangenschaft zu Ende. Die Gefangenschaft ist immer noch da. Nicht unter dem Papst, nicht unter dem Katholizismus, aber doch, die Gemeinde ist gefangen in Materialismus, in Unglaube, in Rationalismus, gefangen von Seilen des Humanismus. Die Gemeinde ist gefangen. Und gesegnet ist der, der das nicht als Beleidigung jetzt hier auffasst, sondern sagt, ja, ich ahne, dass da was dran ist. Und wir wollen da raus. Und wenn wir uns vergleichen mit dem Original, mit dem Muster, mit dem, was Gott aufgeschrieben hat in der Apostelgeschichte, dann müssen wir sagen, wir haben ja nur erbärmliche Krümel von der Herrlichkeit, von der Größe, von der Macht, von dieser Kraft, ein Zeugnis zu sein für die da draußen. Wir haben ja nur Krümel. Das sind ja nur noch letzte Reste, die wir hier haben. Und bevor Jesus wiederkommt, wird alles wieder erstattet werden. Es wird alles wieder zurückgebracht werden. Es wird alles wieder hergestellt werden. Alles, wovon die Propheten geredet haben, es wird zurückkommen. Apostelgeschichte 3,19, den muss der Himmel zurückhalten bis zur Wiederherstellung aller Dinge, von denen die Propheten geredet haben. Und wenn du in Offenbarung guckst, inmitten dieser Katastrophen und furchtbaren Gerichte ist eine herrliche Gemeinde, die überwunden hat, die den Teufel überwunden hat und die in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist ist und die eine gewaltige Ernte eingebracht hat. Du siehst das. Und darauf bereiten wir uns vor. So bitte sei niemand beleidigt, wenn ich sage, die Gemeinde ist gefangen. Ihr seid weniger gefangen als viele, viele andere Gemeinden, die ich gesehen habe. Dank sei Gott für den Segen, den ihr habt. Aber meine Betonung ist, es gibt mehr. Und man ruht sich nicht aus, sondern sagt, okay, wir gehen rein, wir gehen hinein in tiefere Dimensionen, wir gehen näher zu Gott, wir kriegen Herzen, die brennen und die glühen für ihn, die haben Hunger nach ihm, die schreien nach ihm, die leben das aus im Alltag. 1. Chronik 16, 11, fragt nach dem Herrn und seiner Macht, sucht sein Angesicht beständig. Sucht sein Angesicht beständig. Das ist dieses sich ausstrecken nach ihm. Dieses, ich will dich sehen, Herr. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und wenn wir das tun, wird er unser Geschick wenden. Er wird die Gefangenschaft beenden. Da draußen mag Humanismus sein bis unter das Dach. Und Materialismus und Rationalismus und was da alles sein mag an unguten Dingen und unreinen Dingen. Aber im Haus des Herrn wird die Gegenwart Gottes sein. Und da wird ein gewaltiger Unterschied sein zwischen drinnen und draußen. Und mit drinnen meine ich nicht dieses Gebäude, sondern es ist ein geistliches Gebäude. Das besteht aus all den Herzen, die in dieselben Richtung gehen. Wir gehören zusammen zu einer Familie und wir suchen Gott. Und wir wollen die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte haben. Und wir werden nicht dulden, dass irgendetwas die Herrlichkeit betrübt oder beleidigt oder wieder vermindert. Wir werden hier in einer zunehmenden Herrlichkeit sein. Halleluja. Das ist, was Gott vorhat. Das ist, wo der Heilige Geist uns hinziehen möchte. Sind das nicht gewaltige Perspektiven? Das ist doch fantastisch. Das ist besser als von 400 werden wir 800. Er wird das Geschick wenden, wenn wir ihn suchen und finden. Halleluja. Halleluja. So all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, der Materialismus, die Sucht und dieses krampfhafte, beständige Suche nach einem noch bequemeren Leben, das wird einmal zu Ende.